möchte alle ganz herzlich begrüßen mit den Worten aus dem Brief des Paulus an die Christen von Kolosser, Kapitel 2. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Das war Vers 3. Und dann aus Vers 10. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In dieser anbetenden Haltung ihm gegenüber, Christus, diesem Haupt, auch dieser Versammlung, möchte ich wirklich alle herzlich willkommen heißen. Zu diesem heiklen Thema, ich möchte es gleich vorweg sagen, Bruder Reinhold hat es schon angedeutet, es ist dies eines der allerheikelsten Themen in der jetzigen Zeit. Vor allem jetzt, da überall auf der Welt eine Renaissance, gleichsam eine Wiedergeburt hin zu Erfahrungen, zu überirdischen Erfahrungen so um sich greift, ist gerade dieses Thema umso heikler. Doch es liegt mir in keiner Weise daran, jetzt Menschen weh zu tun, denn ich weiß, wie man auf diese Dinge reagiert, wenn solche Sachen in Fragen gestellt werden, von denen man überzeugt ist, dass sie zum täglichen Leben gehören, wie das Atmen auch. Und wenn das dann angegriffen wird, dann hat man buchstäblich das Gefühl, jetzt will man mit mir die Luft abschneiden. Und wer reagiert denn da nicht, gell? Und so wollen wir jene Menschen immer auch verstehen, die bei solchen Themen auch die Mühe haben. Auf jeden Fall, ich kann es verstehen. Viele Marienerscheinungen machen in den letzten Jahren von sich zu reden. Es sind immer mehr Marienerscheinungen. Wie Pilze schießen sie aus dem Boden, vor allem jetzt auch in den afrikanischen, asiatischen Ländern, was früher nicht der Fall war. Früher ist Maria nur, also Maria, ich sage jetzt mal Maria, man sagt Marienerscheinungen, sagen wir die Himmelskönigin, ist früher nur in spezifisch katholischen Gebieten erschienen. Und jetzt gibt es Erscheinungen, wovon man nicht weiß, also die Buddhisten sagen, Buddha ist erschienen und die Katholiken sagen Maria und die Moslems sagen, nein, die Fatima, die Tochter Mohammeds. Also man sieht jetzt Erscheinungen, wo jeder, wenn 30 Leute anwesend sind, 10 Muslime, 10 Buddhisten und 10 Katholiken, sieht jeder wirklich die Erscheinung, aber jeder sieht etwas anderes. Verstehen wir, der eine Buddha, der andere Fatima, der andere, also Fatima ist die Tochter Mohammeds und der andere die katholische Mutter Gottes. Das ist neuerdings ein Phänomen, das vor allem in den asiatischen Ländern immer häufiger wird. Jährlich bewegen sich Millionen Menschen, viele Millionen Menschen zu den Wallfahrtsorten hin, vor allem zu den marianischen Wallfahrtsstätten, Mutter Gottes Wallfahrtsstätten. In Not werden ja auch solche Wallfahrten organisiert, wie zum Beispiel die sogenannten Militärwallfahrten. Letztes Jahr, oder auch in den letzten Jahren, 1996 zum Beispiel, waren 14.000 Soldaten aus allen Nationen oder aus verschiedenen Nationen in Not. Bischof Diba appellierte an die Repräsentanten aus Politik und Militär, trotz kürzerer Wehrdienstzeiten auch zukünftig möglichst vielen Soldaten eine Wallfahrt nach Lourdes zu ermöglichen. Und er erinnerte daran, dass fürs Einswerden Europas gerade die Mutter Gottes Wallfahrtsorten von großer, zentraler Bedeutung sind. Sie binden die Europäer neu zusammen, wie es vor der Reformation war. Das erste Mal in der Geschichte haben im vorletzten Jahr aus der lutherischen Weltkirche die ersten Pfarrer an der Lourdes-Wallfahrt teilgenommen. Es war ein bisschen komisch, ich habe die Bilder gesehen, sie standen ganz verlegen dort in der Basilika, sie wussten nicht, wie die Hände halten, sie konnten ja nichts mitmachen, weder Kreuzzeichen noch all die Sachen, sie standen da ein bisschen komisch in ihren schwarzen Talaren, während das Ganze da gefeiert wurde. Ich muss euch sagen, es kam mir recht blöd vor. Sehr unpassend. Die verlorene Leute dort in dieser Basilika, aber sie wurde in der Presse groß herumgereicht, mit ungefähr sinngemäß mit den Aussagen, jetzt ist der Bann gebrochen, also auch die Lutheraner sind heimgekehrt. Bei Katholiken eine große Freude und für manche anderen wieder ein Ärger und manche haben herumdiskutiert, aber damit ist es geblieben. Die Zeitung zum Beispiel MD, Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim, vielleicht ist es einigen bekannt, fragt, was ist los mit dem Katholizismus und schreibt dann unter anderem, auch Bischof Dieber wird hier erwähnt und andere, und man fragt, ja, hat jetzt uns Rom betrogen? Was ist geschehen? Und sie sagen, wie aber geht man mit der zu beobachtenden Renaissance, also Wiedergeburt, Wiederaufleben von Mariologie und Wallfahrtswesen um? Soll man einfach mitfahren, wie es unlängst eine Gruppe von Protestanten aus der evangelischen Kirche der Pfalz bei einer Lourdes-Wallfahrt des Bistums Speyer gemacht hat? Was soll man tun? Dann fragen sie, was ist jetzt los nach allen ökumenischen Gesprächen und Resultaten und Unterschriften? Jetzt plötzlich merken wir, Rom wird ja noch katholischer. Und sie fragen, wie soll man das lösen? Wo kommen wir denn als evangelische Kirche in der Ökumene-Konzeption des Katholizismus überhaupt vor? Immer noch nirgendwo, fragen sie, ganz verwirrt. Und sagen dann, leider gibt es keine Auflösungsseite in diesem Rätselheft. Also die lutherischen Theologen und viele andere machen sich plötzlich Gedanken. Was ist mit uns geschehen? Was haben wir gemacht? Wir haben ja gar keine Bedeutung im ganzen katholischen Konzept. Gell, auch die Unterschrift am 31. Oktober 1999, wo die Reformation ja gleich offiziell beerdigt worden ist, von der vatikanischen Seite her gesehen. Die Presse brachte überall die Meldung, der Papst hätte sich nun Luther gebeugt und die rechtfertigende Gnade als alleiniges Werk Christi zum Heil der Menschen akzeptiert. Aber bei weitem gefehlt, das Gegenteil ist passiert. Das fragen Sie hier ja dann auch. Nun, ihr Lieben, wir wollen zuerst mal einen Blick in die Bibel hineinwerfen. Was sagt uns die Bibel in Bezug auf das Heilen der Menschen? Spricht die Bibel wie die heidnischen Religionen von gewissen Werken oder Methoden, die ich tun muss, um das Heil zu erlangen? Das gibt es in allen Religionen. Ist das auch im christlichen Glauben so? Das ist mal die Grundfrage. Muss ich was tun, wie viele Werke, oder muss ich irgendwo zugehören, um überhaupt Errettung zu empfangen, oder werde ich umsonst gerettet? Nun, die Antwort ist die, alle Religionen sagen, ja, du musst tun, du musst den Weg eines Gurus beschreiten, Buddhas oder eines anderen. Oder du musst viele Werke tun, dann hast du eine Chance, gerettet zu werden. Da ist weit und breit der christliche Glaube der einzige, das Wort Gottes, das einzige, das uns sagt, nein, in Bezug auf die Errettung musst du mal nichts tun zuerst. Warum? Der erste Schritt hat Christus gemacht, hat der Herr gemacht. Und ich möchte diese Stelle gerade aus dem Epheserbrief nochmals lesen. Wir haben das schon oft gehört und den meisten von uns ist das bekannt. Kapitel 2, da sagt Paulus auch an anderen Stellen, auch im Römerbrief, überall kommt das immer wieder vor. Da sagt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Das nehme ich jetzt mit meinen Kindern durch, dass sie das verstehen, dass ihnen das in Fleisch und Blut übergeht. Aber sie müssen es dann noch erleben. Also sich entscheiden. Aber vom Herr ist das Angebot da. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also nicht aus Werken, nicht aus einer Zugehörigkeit, nicht indem ich gewisse Methoden praktiziere, nicht indem ich besonders viel bete oder besonders viele Almosen gebe. Alles das hat zuerst keine Bedeutung, nichts. Gnade, Das heißt, ein Geschenk des Herrn, Gottes Gabe ist es. Und Paulus sagt das so wunderbar, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nicht ein Mensch der Welt sich rühme. Nicht einer. Und es ist gewaltig, wenn man das betrachtet. Und dann sagt er natürlich, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Dann kommen die guten Werke, die wir dann aus dem Geiste Christi gerne tun und zur Ehre des Herrn. Das ist mal eine Grundaussage. Dann erinnert uns der Römerbrief in Kapitel 3, Vers 23, Römer Kapitel 3, Vers 23, erinnert Paulus die Christen von Rom, die ja in der Hauptstadt Rom besonderen Gefahren ausgesetzt waren. Sie waren die einzige Gruppe, die von Gott allein errettet waren, als Gnadenangebot, die im Glauben dieses Angebot angenommen haben. Das ist ja das Zweite, ich muss ja das im Glauben annehmen. Und diesen Christen schreibt Paulus in Römer 3, 23 folgendes, ist auch allen bekannt, nehme ich an, denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und das hören wir gut zu. Er sagt, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Damit meint er alle Menschen. Alle. Und wenn es jemand heute Abend hier in unserem Saal zu der Überzeugung käme, ich nicht, ja dann kann nicht mal mehr Gott helfen, gell? Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt dieses Schöne. Oh, ich sage euch, und ich möchte das allen religiösen Menschen von Herzen wünschen, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Er sagt das noch einmal. Das ist da seine zentrale Botschaft, gell? Und da freue ich mich immer wieder mächtig. Alle haben gesündigt. Alle sind dem Todesurteil anheimgefallen. Nicht einer ist ausgenommen. Und jetzt müssen wir hier sagen, auch nicht Maria. Weil es in der ganzen Bibel nicht eine Stelle gibt, die sagt, doch, eine ist ausgenommen. Eine Frau, Maria. Nein, das lesen wir nirgendwo. Und das ist sehr wichtig. Denn das Wort ist ja Gottes Wort. Wenn Gott redet, kann ich als kleiner Mensch nicht sagen, hoppla, jetzt aber bitte eine Korrektur, nimm sie bitte entgegen. Ich möchte sagen, dass der Papst X gesagt hat, Maria ist auch eine Sünde. Ja, darf ich das als Mensch? Darf das ein Papst sagen, Gott korrigieren wollen? Das wäre ja unerhört, gell? Welch eine Anmaßung, wenn ein Geschöpf, das der Verwesenheit anheimgestellt ist, äußerlich sich anmaßen würde, Gott zu korrigieren. Und Paulus spricht hier Gottes Wort und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und er betont, die Erlösung ist nicht in einem Menschen, in einem Guru, nicht in Mohammed, nicht in Buddha und nicht in einem Papst und nicht in einem weiß ich was. Nein, sonst hätte Paulus gesagt, die Erlösung ist dann, zu deiner Zeit, in dem besten und schönsten Menschen, den du findest. Höre auf ihn. Nein, sondern durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Was geht durch die ganze Schrift? Wir hatten heute ein Pärchen hier, die auch suchend sind, dem Herrn folgen möchten, aber es sind manchmal Zweifel. Und es geht immer darum, ist denn Christus Gottes Sohn, gell? Und da sind wir vom Alten Testament, wie das die Berührer gemacht haben und auch die Christen von Thessalonich und andere geforscht, geschaut, sprechen die Propheten des Alten Testamentes, sprechen sie von Christus. Und das ganze Alte Testament spricht auf Christus hin. Und das finden wir in keiner Religion. Keine Religion. Nur im christlichen Glauben ist einzigartig sowas. Es gibt gewisse Nachäffenden, aber die in der Antiken der Teufel vorgeäfft hat, gleichsam. Aber es ist nicht dasselbe, absolut nicht. Das ist das Schöne, damit wir Gewissheit haben im Glauben. Und sagt durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott dargestellt, zu einem Sühneort, zu einem Sühnedeckel gleichsam, zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat zu vergeben der Sünden, darin haben wir Leben. Und wer das glaubt, ist gerechtfertigt, hat das Leben. Jetzt wollte ich sagen, Finger hoch, wer das wirklich glaubt und darin wandelt. Nein, das machen wir nicht. Der Herr kennt die Herzen. Eine andere Stelle im 1. Timotheusbrief, auch noch eine ganz wichtige Stelle, die uns hilft, heute Abend das Thema auch etwas besser zu verstehen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, da sagt der Apostel, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Ja, ist es das der Pfarrer X oder der Papst oder der Bischof? Das fragen manchmal die Leute, ja, das ist der Papst, sagen sie. Wir haben schon manche gesagt, ja, diese Stelle, da ist der Papst gemeint. Einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das hat ihnen jemand gesagt, aber hat nicht weitergelesen. Und sie wussten nicht, wo man das findet. Und nein, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Glaubt mir, wenn das der Petrus wäre, oder ein Nachfolger von Petrus, die erste Mann sagt, dann stünde hier, dann würde Paulus sagen, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Petrus, Kephas. Er sagt es nicht. Nein, er sagt Jesus Christus. Und alle Apostel sagen in Apostelgeschichte 4,12, Apostelgeschichte 4,12, bekennen sie öffentlich, wir haben das in diesen Tagen auch schon andersweitig gehört, und es ist in keinem anderen das Heile. Das heißt, es kann dir keine Hilfe bringen, in keiner Situation, in keinem Umstand, wirklich keiner der Irdischen in Bezug auf die Errettung und das ewige Leben und die Hilfe von dort, und es ist in keinem anderen das Heile, die Rettung, die Hilfe, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir errettet werden müssen. Das sind ganz klare Aussagen. Es gäbe jetzt noch andere Stellen. Wir wollen jetzt uns aber fragen, wer ist denn die Maria der Bibel? Die Maria der Bibel, wer ist sie? Ich war ein mächtiger, wie soll ich sagen, als Theologiestudent, auch nachher als Priester. Für mich war die Mutter Gottes ein und alles. Sie symbolisierte für mich auch die Liebe der Mutter. Es gibt auch diese psychologischen Kombinationen, aber es kann auch hingehen bis zu dämonischen Kombinationen. Darum ist es wichtig, dass wir uns fragen, wer ist die Maria der Bibel? Wer ist sie? Woher stammt sie? Maria war ganz klar mal ein jüdisches Mädchen. Absolut jüdisch. Das muss man sagen. Maria hat eine absolut jüdische Erziehung genossen. Weil manche in ihrer Vorstellung denken, manche Maria war eine Katholikin, versteht ihr? Es hat mir mal eine Nonne gesagt, da habe ich niemals so richtig nachgedacht, das ist ja klar, das war ja keine Katholikin. Versteht ihr, weil man ohne zu überlegen, man übernimmt so und geht den ganzen Trip drauf hin und plötzlich kommt jemand, stellt die Frage. Nein, Maria war eine Jüdin und hat den jüdischen Glauben kennengelernt. Wenn wir lesen im 5. Buch Mose, Höre Israel, 5 Mose 6, das hat Maria gehört. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. So wichtig war es Gott, dass er dem Volk so mitgegeben hat, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Du sollst immer daran denken, denn dieses Völklein lebte ja inmitten des Heidentums, wo lauter Götzenkult betrieben wurde, wo die Hölle blühte und sprühte. Da hat er dieses Völklein herausgerufen. Und es sollte nichts zu tun haben mit dem Götzendienst. Es sollte ganz anders werden zum Segen für alle Nationen. Gott hatte einen gewaltigen Plan sich vorgenommen. Christus sollte aufsteigen aus diesem Völklein. Und darum war es dem Herrn wichtig, dass sie das beherzigt denn, dann, damit sie nicht dem Gericht oder den Gerichten verfallen würden. Das war aus 5 Mose 6, die Verse 4 und folgende. Und wenn wir die 10 Gebote nehmen, 2 Mose 20, das zweite Gebot, das hat Maria, ich denke mal, immer wieder gehört, gell? Immer wieder gehört. Da hören wir, du sollst dir kein Götterbild machen. Gell? Ein Götterbild ist etwas, das ich anfertige, zu dem ich bete und spreche und in Kontakt trete und auf das ich mein Vertrauen setze. Versteht ihr? Anbetung heißt, ich vertraue auf jemanden und fange an, mit dem zu sprechen. Und ich stelle diese Person, wenn sie verstorben ist, bildhaft dar oder in Form eines Steines oder eines Eisens und bete an. Das heißt, ich rede, das heißt Anbetung. Gell? Das heißt im biblischen Sinn Anbetung. Ich vertraue, ich schaffe eine Vertrauensbasis auf. Gleichsam. Und hier der Kommentar heißt, du sollst dir kein Götterbild machen, du sollst dir ein aus Stein gehauenes oder aus Holz geschnitztes Bild, zu dem du Vertrauen hast, das du aufhängst, aufstellst und Vertrauen hast, sollst du nicht machen, weil du damit dich und die kommenden Generationen dem Teufel ja preisgibst. Es heißt weiter, dann lesen wir weiter, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Das heißt, du sollst dein Vertrauen nicht auf Gegenständliches und Menschliches setzen. Nichts alleine auf mir. Mir sollst du vertrauen. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen. Hören wir das? Das hat Maria gehört. Maria wusste, ich werde nie vor einem Bild auf die Knie gehen, nie vor einem Stein oder Holz setzen, der Gott darstellt oder was, werde ich nicht tun. Das mache ich nicht. Denn Maria gehörte ja zu denen, die den Messias erwarteten. Sie gehörte zu dem Kreis, zu der Gruppe, die den Herrn Jesus erwarteten. Dann war sie ja auch offen, dann, wenn der Heilige Geist sie angesprochen hatte. Also du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Also nicht Blumen darbringen, Kerzen anzünden, Weihrauch, gell? Das sollst du nicht machen. Und wenn sie sprechend sind, das heißt, wenn jemand sagt, das sagt dieser Gott und das sagt jener Gott, das nicht tun, heißt dienen, tun, was die Götzen sagen. Oder die Priester dieser Götzen. Es gab ja viele Kulte. Und wenn wir nur an Ephesus denken, wir werden nachher darüber reden, Diana oder Semiramis auf Griechisch, das war ein gewaltiger Wald als Ort der Himmelskönigin. Und da kamen Tausende und Abertausende von ganz Kleinasien und Asien, um dort ihre Bitten darzubringen. Und die Priester mussten dann, wir werden morgen Abend davon dann noch reden, weil das mit dem Zölibat sehr eine enge Beziehung hat, die Himmelskönigin mit dem Zölibat, die mussten dann als Mittler fungieren. Und darum hat Gott dem Volk Israel gesagt, das sollst du nicht tun, in keinster Weise. Und das musst du deinen Kindern einschärfen. Maria als junges Mädchen hat das von der Synagogenschule, sag's mal so, mitbekommen und im Elternhaus mitbekommen. So war damals die jüdische Unterweisung. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott oder ein eifernder Gott, gell? Der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Ich habe mich damals gefragt, als ich anfänglich mit diesen Dingen zu tun hatte, hassen? Was denn, die mich hassen? Und als Pfarrer bin ich mal furchtbar erschüttert worden. Als mir aufging, ich musste ja jeden Morgen als Pfarrer, ging ich in die Kirche und ich machte die Kniebäume. Und das Kreuzzeichen vor vielen Statuen. Und auch vor der Hoste, die als Gott gilt, das ist ja auch ein Götze, gell? Und da wurde ich innerlich erschüttert und habe gesagt, was, ich hasse Gott, wenn ich das tue? Da habe ich gesagt, nein, Gott, das muss ich falsch verstanden haben. Ich hasse dich nicht. Du weißt, ich liebe dich besonders. Ich will dir dienen. Ich möchte ja den Menschen helfen, dass sie ein anständiges Leben führen und dann in den Himmel kommen. Und jetzt heißt es hier, Wer Statuen macht, und so weit bis dahin habe ich immer gemeint, das betrifft nicht die Statuen der katholischen Kirche, nur alle anderen Religionen, aber nicht die der katholischen. Und es ist mir aufgefallen, eben, dass der Katechismus der katholischen Kirche dieses zweite Gebot gestrichen hat, rausgenommen hat und das zehnte halbiert, damit es wieder zehn sind. Und so hören dieses Gebot die Katholiken ja nicht. Sie hören es nicht, das hat man im 7., 8., 9. Jahrhundert rausgenommen, weil da kam der ganze Götzenkult mit Wucht, mit einer besonderen Schärfe und Härte ins wirtschaftliche Leben der Kirche, der katholischen Kirche rein. Dieses Hassen, wenn Gott ihr Leben das sagt, habe ich das Recht zu sagen, oh na, das kann man nicht so verstehen. Wehe mir, wenn ich dann meine Augen schließe und vor Gottes Antlitz trete. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Wenn Gott sagt, solche hassen mich, die Götzen aufstellen, das heißt, es kann auch ein lieber Mensch sein, den man aufstellt, zu dem man spricht, das sind Götze. Gott sagt, das sollst du nicht tun, weil wir damit in Abhängigkeiten geraten. Nicht tun. Der aber Gnade erweist, und jetzt hört mal im Vers 6, 2 Mose 20, 6, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Wie wunderbar. Ich habe einmal geweint, als mir bewusst wurde, um was wir beraubt worden sind. Und es gab eine kleine Phase, da war ich voller Hass, habe ich gesagt, diese Gauner haben uns so belogen, nur dass sie die Beute davon tragen. Dann habe ich aber erkannt, dass sie Opfer der Dämonen geworden sind und nicht, vielleicht nicht das eigene Schuld, weil sie es auch mitbekommen haben. Habe ich dann Buße getan und mich dann gefreut über das, was ich haben darf. Gell? Und das hat mir geholfen zu unterscheiden, wer Maria ist und die Himmelskönigin. Dass hier ein Unterschied ist zwischen der Maria der Bibel und der sogenannten Himmelskönigin. Wenn wir noch einmal zurückbändeln in 5 Mose 13. Und ihr Lieben, das geht dann überall durch, wenn man das ganze Kapitel liest, aber da heißt gleich der erste Vers, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Nichts anderes, gell? Nichts anderes. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Und dann, das kommt immer wieder, alles das, gell? Und dann wird da gesprochen von den Götzen, es heißt zum Beispiel in Vers 7 von diesem Kapitel, wenn dein Bruder, dein Sohn, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder die Frau an deinem Busen oder dein Freund, der dir wie dein Leben ist, dich heimlich verführt, indem er sagt, lasst uns gehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, die Welt war voller Götzen, von einem Ende bis zum anderen, dann darfst du ihm nicht zu Willen sein, und du sollst seinetwegen nicht betrübt sein, nicht auf ihn hören, und nicht schonen, noch Mitleid mit ihm haben, noch ihn decken. Das war hart, das wusste Maria. Ein solcher war des Todes. Und dann kommt es in Vers 14. Wieder lasst uns gehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt, dann sollst du untersuchen und nachforschen und genau fragen. Und hier ist es Wahrheit, steht die Sache fest, ist dieser Gräuel in deiner Mitte verübt worden, dann sollst du die Bewohner dieser Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Uns wird hier gezeigt, seine Vorbereitung für uns später, für unsere Zeit, der Zeit des Christus, wenn ich so sagen darf, welch ein Gräuel der Götzendienst ist, dass Gott mit einer solchen Schärfe dagegen vorgeht. Ihr lieben Geschwister und jene, die suchend sind, das sollten wir sehr ernst nehmen. Gott ist das ein Gräuel. Und Gräuel erbringt viele negative Sachen mit sich. Weil Gott sich entzieht, und dann ist man völlig von Menschen abhängig. Und dann ist man auch von den Dämonen abhängig und das ist ein Elend. Er sagt im Kapitel 14, ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Und Maria, und das dürfen wir annehmen, gehörte zu jenem Volk, die diese Gebote ernst nahmen. Die Tag und Nacht diese Worte ernst nahmen. Nun möchte ich noch etwas weitergehen. Die Propheten kämpfen mit aller Vehemenz gegen den Himmelsköniginnenkult. Denn ich sage noch einmal, damals war alles um Israel, kannte diesen Himmelsköniginnenkult. Das wird ja auch in Apostelgeschichte bestätigt. Wir wollen mal bei Jeremia hineingucken. Jeremia Kapitel 44. Nicht? Jeremia war ja mit dem jüdischen Volk nach Ägypten deportiert worden, sie hatten ihn gleich mitgeschleppt. Und jetzt hält er ihnen da die Predigten, weil die Frauen, sie bringen dieser Himmelskönigin, diesen Statuen, die man machte, diese Muttergottheiten, brachten sie Weihrauch da, gebackene Kuchen, zündeten Lichter an. Und jetzt predigt Jeremia sehr heftig gegen diesen Kult. Und er sagt ihnen, zum Beispiel in Vers 8, es gibt noch andere Stellen, dadurch, dass ihr mich mit den Werken eurer Hände reizt, Jeremia Kapitel 44, Vers 8, dadurch, dass ihr anderen Göttern Rauchopfer darbringt im Land Ägypten, wohin ihr gekommen seid, um euch dort als Fremde aufzuhalten, sodass ihr euch ausrottet und zum Fluch und zur Schmach werdet unter allen Nationen der Erde. Habt ihr die bösen Taten eurer Väter vergessen und die bösen Taten der Könige von Juda und die bösen Taten ihrer Frauen und eure eigenen bösen Taten und die bösen Taten eurer Frauen, die sie im Land Juda und auf den Straßen von Jerusalem getan haben? Bis auf diesen Tag haben sie sich nicht gedemütigt und sie haben sich nicht gefürchtet und haben nicht in meinem Gesetz gelebt und in meinen Ordnungen, die ich euch und euren Vätern vorgelegt habe. Und dann gehen wir weiter zum Vers 15. Und alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern Rauchopfer darbrachten, und alle Frauen, die in großer Menge dastanden, und das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte, antworteten dem Jeremia: Was das Wort betrifft, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören. Als geht mir doch Mark und Bein. Diese Frauen wagten es, gegen Gott aufzustehen. Welch ein Blödsinn, welch ein Irrsinn. Gegen Gott aufzustehen. Und die Männer ließen es geschehen. Ich lese noch einmal diesen Vers 16 von Jeremia 44. Was das Wort betrifft, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören, sondern wir wollen bestimmt all das tun, was aus unserem eigenen Mund hervorgegangen ist. Der Königin des Himmels Rauchopfer darbringen. Also Kerzen anzünden, Blumen bringen und so weiter. Und ihr Trankopfer spenden, so wie wir es getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere Obersten in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem. Denn das Volk Israel, ihr Lieben, es war dauernd von den Völkern ringsum von ihrem Götzendienst bedrängt. Und die Könige begingen schreckliche Fehler, indem sie Frauen heirateten von diesen heidnischen Ländern. Und die brachten ihre Götzen mit. Isabel, diese gewaltige Missionarin des Baals, ist ein typisches Beispiel, wie sie für eine Irrlehre, ja, gleichsam ihr Leben gegeben hat. Und was sie für einen furchtbaren Schaden dem Volk Israel angetan hat, diese Isabel, ganz auch andere. Sie hatten diesen furchtbaren Irrtum begangen, die Könige, als es ihnen gut ging, da wurden sie übermütig und heirateten ausländische Frauen. Und das hat so viele Gerichte über das arme Israel gebracht, bis zur heutigen Stunde, gell? Ihr Lieben, das sind die Gebote Gottes, die muss man ernst nehmen. Bitte, die Geschichte, ich sage immer, wer der Bibel nicht glaubt, der sehe doch die Geschichte an. Und da stößt er auf Dinge, da muss er sagen, das verstehe ich rein menschlich nicht. Weswegen Israel, weswegen das Volk der Juden? Und natürlich, jetzt gerade macht sich ja in Israel etwas breit. Israel will ja eine normale Nation werden, wie alle Völker. Es will nicht mehr etwas Besonderes sein. Da kämpfen jetzt die Wissenschaftler an der Hebräischen Universität. Und ich habe jetzt einen Artikel, das nur nebenbei in Klammer, Artikel von der Neuen Zürcher Zeitung. Die Bibel ist nicht archäologisch. Und dabei weiß mein Professor, dass das Ganze mit Mose und die Wüstenwandlung, der C.F. Herzog, sagt, das war alles nicht wahr. Hat es nie gegeben, so wie der andere Christ da, dieser Kirchenvorsteher oder wie er heißt, sagt, das glaube ich alles nicht. Ihr Lieben, wir leben jetzt eine neue Bedrängnis, wie das Volk Israel so, die Gemeinde Christi. Es wird von den Theologen und Gelehrten alles, nicht alle, aber fast alle, alles geleugnet. Manche schweigen wenigstens noch. Ja. Und das Volk Israel hat genau diese Bedrängnisse erlebt, in einer Weise, die war schlimm. Und ein kleiner Rest ist treu geblieben, zu ihnen gehörte auch Maria. Und dann heißt es, weiter sagen sie, dann hören wir, da hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir sahen kein Unglück. Wenn ich es nicht vergesse, möchte ich auf diese Stellen zurückkommen. Denn diese Stellen, ihr Lieben, sind buchstäblich Realität heute genau gleich. Die Frauen sagen, da hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir sahen kein Unglück, als wir dieser Himmelskönigin nachliefen, wallfahrteten, Kerzen anzündeten, ging es uns gut. Aber seitdem wir aufgehört haben, der Königin des Himmels Rauchopfer darzubringen und ihr Brandopfer zu spenden, haben wir an allem Mangel gehabt. Dieses Phänomen, den begegne ich jeden Monat mindestens einmal. Genau diesem Phänomen in der Seelsorge. Haben wir an allem Mangel gehabt und sind durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben worden. Und wenn wir der Königin des Himmels Rauchopfer darbrachten und ihr Brandopfer spendeten, haben wir ihr da etwa ohne unsere Männer Kuchen bereitet, um sie so nachzubilden. Gell? Dann haben sie, haben die überall gemacht, die Heiden hatten so Altärchen und da haben sie diese Himmelskönigin aufgestellt, sind davor auf die Knie gegangen, haben Blumen da gemacht, Feuer entfacht und gebetet und Vertrauen geschenkt. Gut, das mal in Vers 25 heißt es dann, wir wollen unsere Gelübde bestimmt erfüllen, die wir gelobt haben, der Königin des Himmels, Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden. Und dieses Gelübde machen ist heute, das kommt ganz neu wieder, erlebt eine Renaissance, der Himmelskönigin Gelübde machen. In Apostelgeschichte 19 erleben wir eine Auseinandersetzung, die sehr heftig ist, Paulus in Ephesus. Wenn wir diese Stelle nachschauen, Ephesus hört das Evangelium. Die Ersten kommen zum Glauben. Auch Apollos predigt in Ephesus. Er ist mächtig im Wort der Apollos und brennenden Geist und predigt das Evangelium. Priscilla und Aquila hören um ihn. Beide nehmen ihn zu sich, den Gelehrten Apollos, und legen ihm den Weg des Herrn noch besser aus. Apostelgeschichte 18, die Verse 24 und folgende. Und dieser hochgelehrte Rhetoriker Apollos, geisterfüllt brennenden Geist, heißt es in Vers 25, lässt sich von Priscilla und dem Aquila, diesem Ehepaar, den Weg des Glaubens genauer auslegen. Es heißt dort in Vers 26, als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Da staune ich immer, wie dieser Mann nicht gesagt hat, ich bin ein Gelehrter, ein Rhetoriker, ich der Apollos. Bitte, sein kleines Netzflicker-Ehepaar will mich da belehren. Das zeigt eine Haltung. Er hat das angenommen. Und es heißt dann in Vers 28, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. Er hat den Juden durch die Schriften bewiesen, Christus ist der Einzigartige, der Erlöser. Und dann geht das weiter, dann kommt Paulus, da lesen wir in Vers 8, er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate in der Synagoge. Stellen wir uns das vor, wahrscheinlich an jedem Sabbat oder an jedem Tag, heißt an jedem Tag. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Die Epheser hatten wahrlich einen Segen, dass da der Apollos kam und dann noch der Paulus. Das ist sein Geschenk in dieser großen Wallfahrts der Stadt. Und dann hier kommt es ja zur Trennung, als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, von Christus, dem Evangelium, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Das war dem Paulus wichtig, diese ersten Bekehrten aus dieser Stadt, dass sie fundiert sind im Wort Gottes, gell? Er hat ihnen das Ganze erklärt. Und ihr Lieben, dann geschieht ja etwas. Die 7 Söhne des Käfers. Sie wollen ja da auch die Apostel nachessen, ohne sich zu bekehren. Und was geschieht? Der Teufel bemächtigt sich ihrer und treibt sie durch die Stadt, splitternackt, die ganze Stadt ist ja kreisend in Aufruhr, sowas hat man nie gehört, und das die Söhne des Käfers. Die Verse 14 und folgende von Apostelgeschichte 19. Und in der Stadt tut sich etwas. In Vers 17 heißt es, dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, das heißt die Heiden, Griechen heißt Heiden, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen. Was taten sie? Sie sagten sich los von dem ganzen Zeug, sie bekannten ihre Sünden, sie gestanden ihre Taten, viele aber von denen, die vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und es erwies sich kräftig. Das in Ephesus. Aber jetzt gibt es ein Aufruhr. In Vers 23 heißt es, es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges, also des Evangeliums. Das konnte an der Stadt nicht ungehört bleiben. Und eben da war ja dieser Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerkern nicht geringer Erwerb. Jede Wallfahrtsstadt kann leben von dieser Wirtschaft, von dieser Anbetungswirtschaft. Und das war damals auch schon so, zur Zeit Jesu. Und dieser Demetrius, der muss ein großes Unternehmen gehabt haben, weil er von dieser Göttin, von dieser Himmelskönigin, Nachbildungen machte. Und die Wallfahrer kamen und kauften die und nahmen die und stellten die zu Hause auf und beteten davor zu Hause. Und nun sah dieser Demetrius, der Boss dieses ganzen Stadtunternehmens, sah in Paulus, der Apollos, Paulus und den anderen Brüdern, die das Evangelium predigten, sie sahen die Bekehrungen, eine Konkurrenz. Es ist heute genau dasselbe. Ihr Lieben, es hat sich nichts geändert. Absolut nichts. Und jetzt setzen sie einen Aufruhr an, die ganze Stadt gerät in Bewegung. Und er sagt, Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und das sollte man dick unterstreichen. Ist genau gleich. Das wissen führende Männer, die mit der Wirtschaft zu tun haben und sehr religiös sind, wohl. Der ganze Wohlstand geht dadurch in die Kassen der Kirchen, vor allem gewisser Kirchen, weil sie wissen, wenn wir die Leute für dumm halten und am Heidentum festhalten, dann fließt das Ganze. Wehe, wenn sie das Evangelium hören, dann versickern alle Quellen und wir müssen am Hungertuch nagen. Das ist etwas extrem. Aber so geht's, damals wie heute. Und dann heißt es weiter, Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt, und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Das heißt, die können nicht helfen, sagt Paulus. Paulus sagt ja, wie der Prophet auch, da kannst du beten, solange du willst, vor einem Klumpen Eisen oder Holz oder Bild. Das nützt dir nichts, helfen dir nicht. Vergeudete Zeit, verlorenes Geld. Und das hat der Demetrius wohl verstanden. Der wäre fast bekehrt gewesen, der hat das wohl verstanden. Und dann heißt es, nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana oder Artemis für nichts geachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Und da merken wir, wohlgemerkt, diese Himmelskönigin wurde zu der Zeit schon im ganzen bekannten Erdkreis verehrt. Es ist wichtig, dass man das vorausweist. Und dann schrien diese Männer in Vers 34 zwei Stunden lang in der Stadt. Groß ist die Artemis der Epheser. Groß ist unsere Mutter Gottes, unsere Himmelskönigin. Und dann muss natürlich der Stadtpräfekt oder Stadtschreiber einschreiten, denn als aber der Stadtschreiber, Vers 35, die Volksmenge beruhigt hatte, spricht der Männer von Ephesus: Welcher Mensch ist denn, der nicht wüsste, dass die Stadt der Epheser eine Tempelpflegerin der großen Artemis und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Also wer wüsste nicht auf der Welt, dass das der größte Mutter Gottes Wallfahrtsort ist, von ganz Kleinasien, Asien und der Welt. Das wussten die Römer, das wussten alle anderen Völker. Da nun dies unbestreitbar ist, so geziemt es euch, ruhig zu sein und nichts Übereiltes zu tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch unsere Göttin lästern. Ja, nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und wir hören dann, wie er nachher diese Ältesten von dieser ersten Gemeinde nach Milet hinüberrufen lässt und wie er sie unter Tränen ermahnt, dem heiligen Evangelium treu zu bleiben und sich nicht abbringen zu lassen von etwas anderem. Bevor wir da nochmals zurückkommen, möchte ich uns jetzt noch daran erinnern, für Maria, war es für Maria klar, dass Jesus Gottes Sohn sein würde? War es ihr einfach so klar? Das ist die große Frage, die wir uns stellen. Ihr Lieben, wir nehmen mal Markus Kapitel 3. Kapitel 3, die Verse 20 bis 35. Da berichtet uns Markus, das ist das sogenannte, gleichsam fast älteste Schrift, und er kommt in ein Haus, der Herr Jesus. Und wieder kommt eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also die Angehörigen Jesus sagten, jetzt spinnt er. Warum kamen sie zu diesem Schluss? Warum? Und wir lesen weiter. Dazwischen gibt es dieses Gespräch. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat einen Beelzebul, und das hören seine Angehörigen. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Die Priester wollten Jesus töten, weil sie ihm ungerechtfertigterweise sagten, er hielte den Sabbat nicht. Den hat er wohl gehalten, aber hat die ganzen Zusätze, die zum Sabbat hinzukamen, all diese Menschensatzungen, die hat er alle von sich gewischt und hat den Menschen am Sabbat geholfen. Das war auch die ursprüngliche Idee Gottes. Und nun sagen sie, darum muss er sterben, weil er den Sabbat nicht hält und was sich selbst zu Gott macht. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Maria hört das und die Angehörigen, die Brüder und Schwestern, das war für sie nicht einfach. Die wurden doch verhöhnt, verpönt, euer Sohn, dieser Querschläger, gell? Weil er am Sabbat Ehren gerupft hat, weil er am Sabbat Menschen geheilt hat. Versteht ihr, für jüdisch denkende Menschen war Jesus Christus ein Querschläger, gell? Weil er anders handelte. Und das war auch für die jüdisch denkende Maria komisch, dass er sich nicht an den Sabbat hielt. Für sie war der Sabbat so heilig und es hält er sich nicht dran. Und die Priester wollen ihn töten. Maria war völlig von den Priestern abhängig, denn die Priester waren ja Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und Maria wusste, ohne die Opfer der Priester geht nichts. Gell? Das wusste sie. Und jetzt sind diese Angehörigen in einem solchen Spannungsfeld und kommen und wollen Jesus mit Gewalt zurückholen, weil sie denken, der spinnt, und wollen ihn ein bisschen zur Vernunft bringen. Und dann lesen wir, nachdem die hohen Priester, also die Priester, nicht die Schriftgelehrten vielmehr, sowas sagen, ruft jemand in Vers 31 und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her, sie sagten aber zu ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern, draußen suchen dich. Also die sind da draußen, die suchen dich. Und was macht Jesus? Jetzt muss ich etwas sagen. Die Antwort von Jesus als Katholik, die hat mir immer weh getan. Ich habe immer gedacht, da hatte ich Mühe mit Jesus Christus. Ich habe mir gedacht, wieso in allen Stellen der Schrift begegnet Jesus seiner Mutter so kalt? Habe ich oft gedacht, er war schon ein bisschen ein Revolutionär. Also viel Anstand hat er nicht gehabt. So dachte ich früher. Gell?
denn er hätte doch jetzt sagen können, hallo Mama, komm, nimm Platz, komm, das schön, mach Platz, meine Mutter kommt und meine Brüder, meine Schwestern, bitte, mach Platz. Ist interessant, er macht es nicht. Er sagt, und er antwortet ihnen, spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Das war eine harte Lektion. Jesus konnte sich dem Willen seiner Mutter nicht beugen. Die hat wie jede natürliche Mutter, will doch ihren Sohn aus den Händen der Henker reißen. Und wollte ihm doch sagen, bitte jetzt sei doch mal vernünftig, leb doch wie das Gesetz vorschreibt, halt dich an alle diese Normen, was machst du? Du bringst uns alle in Verruf. Völlig natürlich, völlig natürlich. Oder in Lukas 11, 28 ist interessant, dieses Bekenntnis. Lukas 11, 28, Lukas 11, 27 und 28, es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm. Und ich finde das wirklich schön. Also das ist wirklich etwas, wie diese Frau auch die Mutter des Herrn ehrt und sagt, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Wie reagiert Jesus? Da wollte, also ich sage jetzt mal, wie ich früher als Theologiestudent habe ich gedacht, da muss ich Jesus korrigieren. Da ist er wiederum sehr, ist er nicht taktvoll. Wenigstens vor den Leuten, da hätte er doch sagen können, super, wie du gesprochen hast, Frau. Ja, so ist es. Und er sagt, gewiss, ja, das sagt er, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Damit wollte er seiner Mutter immer wieder sagen, es nützt dir nicht, auch du, meine Mutter, musst dich Gott unterwerfen. Du musst sein Wort hören und es befolgen. Gell? Verstehen, das tun wir nicht an, das ist so uns geschenkt. Nun, wenn wir die Stelle anschauen in Lukas 2,34. In Lukas 2,34, Darstellung im Tempel, es geht um diese Tempeldarstellung. Simeon, Hanna und Simeon, sie preisen den Herrn und es heißt dort im Vers 30, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Wie wunderbar. Nun, Herr, entlässest du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Verstehen wir, manche meinen, Maria hätte alles nun gewusst, wie eine Prinzessin gleich sein, verstehen wir. Nein, der Engel hat sie wohl angesprochen, das ist uns allen bekannt, die ganze Geschichte. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Der Engel hat ihr die Botschaft gebracht. Aber dann hat Maria das aufgenommen, wir kennen die ganze Auseinandersetzung. Und dann war für Maria das Ganze wie normal. Dann hat sie hat sich gewundert, was sagt jetzt der Simeon über unser Kind? Normalerweise hätte jetzt Maria sagen können, ja, ich weiß, der Engel hat es gesagt. Gell? Ja, ja, ich weiß, er ist groß, mein Sohn. Gell? Nichts von alledem. Sie wundert sich. Sie ist wie verlegen. Was sagt der Simeon? Was sagt die Hanna? Vater und Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Oder Lukas 2,51. Dort der zwölfjährige Jesus im Tempel und es heißt dort, wie diese Gelehrten im Vers 47, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und dann muss Jesus sagen, wusstet ihr nicht im Vers 49, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Da hätte jetzt Maria sagen müssen, ah ja klar, du hast eine besondere Stellung. Ah ja natürlich, ja ja, jetzt verstehe ich, verzeih, dass wir so aufgeregt waren. Nein, es heißt, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen geredet hatte. Versteht ihr, wenn für Maria alles so klar gewesen wäre, dann hätte sie immer gleich sagen, ah ja natürlich. Aber im Gegenteil, und es ist interessant, dass weder diese Gelehrten hier, als sie Maria sahen, sagten, ah, da kommt die Mittlerin der Gnaden zum Beispiel. Oder, dass auch Hanna und Simeon nicht gleich sagten, und die Maria, du bist die Mittlerin der Gnaden. Nein, ihr sagen sie, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. im Vers 35 von Lukas 2, aber auch deine eigene Seele wird dein Schwert durchdringen. Und Maria hat diesen Schmerz durchlitten, durch den Tod Jesu Christi und die Entscheidung für ihn. Das war für Maria nicht leicht, sich zwischen den Priestern, die als Mittler galten, und Jesus Christus entscheiden. Und damit hat die Bibel recht, alle haben gesündigt, alle müssen sich entscheiden. Und später finden wir Maria im Obergeschoss. Und in Klammern muss ich sagen, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Die hatten ihn auch abgelehnt, die haben sich von ihm distanziert, das war für sie zu gefährlich. Und so lesen wir in Johannes 7,5. Johannes 7,5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Nun gibt es mehrere Stellen, was heißt, ist er nicht der Sohn Josefs, sind nicht seine Brüder, dann werden die Namen genannt und so weiter. In Markus 6,3 und auch an anderen Stellen. Aber dann lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1, und als sie hingekommen waren nach der Himmelfahrt, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Dann werden die Apostel aufgezählt und dann heißt es, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Wer ist doch dazu? Wer gehört dazu im Gebet? Heißt es, einige Frauen sind noch dazu und wer noch? Und Maria, die Mutter Jesu und seine Brüder. Zuerst werden die Jünger aufgezählt, dann kommen einige Frauen, dann die Maria und dann seine Brüder. Also, sie sind hinzugekommen. Sie haben sich vermutlich, das muss man annehmen, bei der Kreuzigung Jesu und dem ganzen Ereignis für Jesus entschieden. Weil alle, ohne sich zu entscheiden, kommt man nicht da hinein, gell? Kommt man nicht da hinein. Nun eine Frage, manche sagen, ja, aber wir sollen doch Maria ehren, wir sollen ihr doch alle Ehre geben. Ich habe als Katholik immer gesagt, ich bete Maria nicht an, ich ehre sie. Ich bete auch die Heiligen nicht an, ich ehre sie. Das sagt man. Aber Anbetung heißt, ich setze mein Vertrauen auf etwas, das haben wir schon gesagt. Und das unterscheidet man nicht im Katholischen. Man sagt einfach, ja, Gott ist Gott und Maria ist Maria. Aber man betet mehr zu Maria als zu Gott. Ein praktizierender Katholik zieht es hin zu Maria oder zu Heiligen, zu Verstorbenen, die er anruft. Aber dieses Anrufen, dieses Vertrauenssetzen nennt die Bibel Anbetung. Gell? Diese Unterscheidung gibt es nicht von der Bibel her, die wir als Katholiken damals geglaubt haben, das sei so. Denn wir haben ständig angerufen, oh Maria, hilf mir, bitte Maria, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde. Ja, das ist Anbetung, gell? Anrufen, anbeten, das ist dasselbe. Nun heißt es in Lukas 1, Vers 48, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd und denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Daraus sagen manche, das heißt, ich darf Maria anrufen. Jetzt nehmen wir die Stelle hinzu, Jakobus 5,11. Was steht dort geschrieben? Es geht hier um das Ausharren. Die verfolgten Gläubigen werden ermutigt, auszuharren. Dann heißt es hier im Vers 9 und folgenden, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür, nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Versteht ihr, ein Jude hätte nie jemanden angerufen, einen Verstorbenen, im Sinn von Hilfestellung, Hilfeleistung. Aber das war den Juden klar, dass man das Gedächtnis der Zeugen, das hat man in Ehren gehalten. Wir preisen die glückselig. Das heißt, sie haben gedankt für die Propheten. Danke, Herr, dass Sie uns das Evangelium gebracht haben. So wie ich auch schon meinem Bruder gesagt habe, du, ich danke dir, dass du damals, als ich Vikar war, nicht geschwiegen hast und mir die Wahrheit knallhart gesagt hast. Dann, darum bete ich ihn nicht an, ich preise ihn nur. Gell? Ich preise ihn nur. Und glückselig heißt auch, wir danken, dass Sie bei Gott sind. Gell? Aber es hat nichts mit Anrufen zu tun. Also man kann diese Stelle nicht ableiten und sagen, ja, wir dürfen Maria aufstellen, Bilder von ihr machen, Statuen. Wenn Maria käme, glaubt mir, wenn Maria zurückkäme, sie würde alles das vom Tische fegen.
Für sie wäre das wirklich ein Gräuel, weil sie hat wirklich Gott gemäß gelebt. Und ich sage unseren Leuten immer, wer Maria wirklich liebt und ehrt, der wird nie ein Bild von ihr aufstellen, davor beten, Kerzen anzünden. Das ist für Maria ein Gräuel. Mit solchen will Maria nichts zu tun haben. Aber da kommt diese Himmelskönigin, das ist eine dämonische Gestalt, die sich da gleichsam vermittelnd ausgibt. Nun noch kurz etwas, wenn wir noch Zeit haben. Es gibt ja die beiden Dogmen. Wir können nicht mehr auf alle Mariendogmen eingehen. Es gibt ja das Dogma der Gottesmutterschaft, das Dogma, dass sie ewig Jungfrau ist, das Dogma eben der unbefleckten Empfängnis 1854, das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel 1950. Die letzten Dogmen waren, abgesehen von 1870, das Unfehlbarkeitsdogma Mariendogmen. Wir stellen fest, dass in den ersten Jahrhunderten gab es keine Mariendogmen. Erst als das Heidentum reinkam in die christliche Gemeinde, da gab es immer mehr kirchliche, gesetzliche Festlegungen, Bestimmungen, Dogmen. Und eines der großen Dogmen ist ja das von Ephesus 431. Und ausgerechnet in Ephesus, das hat auch seine Zusammenhänge. Denn Ephesus, als im 4. Jahrhundert Rom offiziell zur christlichen Kirche gemacht wurde, gell? Das heißt, als dann die Bischöfe Kaiser Konstantin ihnen einen Rechtsstatus gab und sie allmählich als nur die wahre Religion angesehen wurden, musste das ganze Römische Reich den christlichen Glauben annehmen. Überall. Das heißt, die Leute bekehrten sich nicht mehr, sie ließen sich nur einfach taufen, damit sie zum Römischen Reich gehörten. Und das kam bis nach Ephesus. Die Massen ließen sich taufen, bekehrten sich nicht mehr. Und jetzt fing in Ephesus dieser Kult langsam wieder an. Also das heißt, er war da. Aber bekommt jetzt neue Nahrung über solche, die anfingen im 4. Jahrhundert, Maria immer höher zu stellen. Aus ihr etwas zu machen, was sie nie gewollt hätte. Verstehen wir? Und dann kommt es zu theologischen Auseinandersetzungen und man kommt in Ephesus zusammen und entscheidet sich und sagt, die Maria bekommt von nun an den Titel Gottesmutter, Theotokos. Und andere Theologen haben gesagt, Nestorius und andere, nein, ja nicht, Maria ist Christotokos, das heißt Christi Mutter. Und da haben die gezankt und dann haben die abgestimmt, die Mehrheit war für Gottesmutter. Und dieses Dogma wurde 431 in Ephesus gleichsam festgelegt und in Ephesus brach ein Jubel aus. Jetzt hatte man wiederum den Tammuz als Gottessohn und die Diana der Semiramis als die alte Himmelskönigin. Versteht ihr, dieser Kult hat dort immer weiter gebrodelt und nun hießen die statt Semiramis Maria und statt Tammuz Christus. Und dann geht von hier aus der ganze Himmelskönigin-Kult in einem rasanten Tempo durch die Welt. Nun, die Bibel spricht auch davon, dass Maria auch noch Geschwister hatte. Wir glauben alle, dass Maria als Jungfrau empfangen hat. Ich denke, das sagt auch die Schrift im Lukas-Evangelium. Aber wir haben heute Abend gehört, dass sich die meisten Theologen dagegen wehren. Nun, es gab ja unter den Theologen große Differenzen. Augustinus, er glaubte nicht, der Papst hat das zitiert, wann war das? 1996 schreibt der Papst über den Werdegang der Mutter Gottes. Und im 13. Jahrhundert waren die Theologen fest zerstritten. Die meisten Theologen sagten, nein, Maria war nicht sündenlos. Maria hat gesündigt wie jeder Mensch. Das sagt die Bibel. Jeder hat gesündigt. Und einige Theologen, die mehr im Heidnischen verwurzelt waren, der griechischen Philosophie anheimgestellt waren, die wollten aus der Maria eine Göttin machen. Was waren das für Menschen? Es waren ehelose Männer. Und morgen Abend werden wir das aufzeigen, was in Ephesus, was das für Leute waren, diese Männer, und welches die Männer waren, die aus der Maria allmählich eine Göttin machen, die heute das Ganze beherrscht und für die Einheit der Religionen eine zentrale Rolle einnimmt. Aber der Papst sagt hier, dass also der Augustinus damit nicht einverstanden war, aber hat sich ergeben. Und dann im 12. Jahrhundert sagt der Papst, findet Dum Scotus,
nicht, es gab ja damals im 12. 13. Jahrhundert die großen Theologenschulen, die des Thomas von Aquin, wenn wir so sagen wollen, und die der Franziskaner. Die gab es damals. Diese beiden Schulen haben sich auch ständig konkurrenziert. Beide, die Dominikaner und die Franziskaner, wollten in theologischen Fragen Recht haben. Es gab viele Dinge. Es ging jetzt um die Frage, war Maria unbefleckt oder nicht? Vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt. Dann hat eine Schule gesagt, sie war unbefleckt vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt. Sie hat nicht normal geboren. Und die andere Schule hat gesagt, sie war nur Jungfrau, als sie empfing, aber hat normal geboren wie jede andere Frau und hat noch Kinder gehabt. Und dann der Papst war mittendrin und der musste entscheiden. Und meistens war der Papst überhaupt kein Christ, kannte nicht mal die Bibel, gell? Und er musste entscheiden. Und im 12. Jahrhundert hat sich die Franziskanerschule, die Gelehrten des Franziskanismus, durchgesetzt und der Papst zitiert ihn hier 1996 und sagt, Duns Cotus lieferte den Schlüssel, um das Geheimnis der unbefleckten Empfängnis zu lösen, um die Einwände gegen die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias zu lösen. Er behauptete, Christus, der vollkommene Mittler, versteht ihr, jetzt merken wir die Kombination. Es wird gesagt, Christus der vollkommene Mittler. Aber Maria ist eigentlich die Mittlerin der Gnaden. Denn seit Bernhard von Clairvaux in dieser Zeit, der sagte ad Jesum per Maria. Bernhard von Clairvaux ist einer der großen Heiligen der katholischen Kirche von der Kategorie A. Das heißt, er muss die ganze Welt an einem Tag anrufen. Und Bernhard von Clairvaux hat gesagt, niemand kann zu Christus kommen, wenn er sein Leben nicht zuerst der Mutter Gottes schenkt. Gell? Und der jetzige Papst bringt das in seinen Enzykliken und sagt heute auch, es kann niemand zu Christus kommen, wenn er nicht zuerst zu Maria geht. Und damit ist ein Bindeglied mit anderen Religionen geschaffen. Und er hatte gelehrt, ad Jesum per Maria, zu Jesus durch Maria. Und Duns Cotus sagte nun, auf diese Weise führte er in der Theologie den Begriff der vorherbewahrenden und vorherwirkenden Erlösung ein. Das heißt, er hat das Stichwort Präservare gebraucht. Und zwar, als die Eltern von Maria zusammenkamen und Maria zeugten, während des Zeugungsakts, sagt er, hat Gott schnell ein Präservativ um den Fötus gemacht, damit die Erbschuld nicht rankommen konnte. Und so ist Maria in einem Präservativ im Leibe der Mutter groß geworden. Also die Sünde konnte nicht heran, weil Jesus hat sie erlöst, bevor er geboren wurde. Und der Papst sagt, das ist die genialste Idee, die jemals jemand gehabt hat. Und er sagt, die intuitive Erkenntnis des seligen Duns Cotus, später Lehrer der Immaculata genannt, also Lehrer der Unbefleckten, wurde von Beginn des 14. Jahrhunderts an seitens der Theologen, vor allem der Franziskaner, gut aufgenommen. Und dann wurde diese Lehre immer mehr verbreitet und 1854 zur heilsnotwendigen Wahrheit gelehrt. Und das Dogma sagt, dass das die Bibel, also der Papst sagt im Dogma, das ist Lehre der Bibel. Jetzt natürlich wissen wir alle, dass das absolut nicht Lehre der Bibel ist. Aber er sagt das in diesem Zusammenhang. Also Neuner Ros kann man das nachlesen. Ich möchte das empfehlen, das sind die Dogmen angegeben. Nun, ihr Lieben, das ist griechische Philosophie, aristotelische Philosophie, heidnische Philosophie. Denn wenn das so gewesen wäre, dann hätte uns die Bibel das berichtet, wie das wirklich war. Aber wir hören in der Bibel kaum noch was von Maria, weil das wollte Maria auch gar nicht, das hätte sie auch gar nicht gewollt. Und Paulus spricht später im Galaterbrief, geboren von einer Frau. Er müsste doch da schreiben, geboren von unserer geschätzten lieben Maria, die wir alle verehren und anrufen. Nichts. Auch Petrus bringt nichts. Gell? Und wir müssen doch den Zeugen der damaligen Zeit glauben. Nun etwas noch zur Geschichte, wenn das noch geht. Fatima nimmt jetzt in allen Wallfahrtsorten die zentrale Rolle ein. Fatima, ich muss das zusammenfassend sagen, ist zum Ort geworden, in dem alle Religionen sich finden. 1917 ist dort ja die Himmelskönigin erschienen und hat verschiedene Prophetien gesprochen, auch das Ende des 20. Jahrhunderts, alle wieder zurück in die katholische Kirche kommen und dass komische Dinge geschehen werden, also apokalyptische Sachen, das alles. Und die Madonna ist dort immer an einem 13. erschienen. Die Zahl 13 hat in der Mariologie der katholischen Kirche eine wichtige Rolle. 13 ist eine Glückszahl. Und immer an einem 13. ist sie erschienen, denn an einem 13. hat in Portugal ein Krieg stattgefunden und wurde der Sieg errungen lange vorher, vor 1917. Und der 13. spielt auch für den jetzigen Papst eine wichtige Rolle. 1917 am 13. Mai ist also Maria dort das erste Mal erschienen, bis zum 13. Oktober. Und ihr wisst ja alle, was 1983 geschehen ist. Der Papst wurde ja von Ali Aksha an einem 13. angeschossen. Und er sollte erschossen werden. Und der Papst hatte sich gerade gebeugt, sagt man, und ein Schuss ging über seinen Kopf hinweg und hat ihn dann in den Unterleib getroffen und in den Finger, weil er eine Muttergottesmedaille segnen wollte. Der Papst ist 1991 nach Fatima gepilgert und hat dort gebetet, dass die Mutter Gottes die sichere Hoffnung ist, die nie enttäuscht, und sagt, Evas wegen war die Tür des Himmels den Menschen verschlossen, doch um Marias Willen wurde sie neu erschlossen. Der jetzige Papst kommt ja aus Polen. Częstochowa ist ja auch ein Wallfahrtsort. Und die Polen ist ein Volk, das eigentlich nie christlich wurde, sondern ganz dieser Himmelskönigin anvertraut worden ist. Und der jetzige Papst ist davon so eingenommen, auch von seiner Erziehung her. Er hat eine tiefe Bindung auch zu seiner Mutter und sieht in Maria die Frau, die Gestalt, die wirklich die Erlösung bringt. Er hat auf seinem Wappen auch geschrieben, Totus tuus ego sum, ganz dein bin ich, Maria. Von ihr erwartet er alles. Und jetzt konnten wir viele Dinge noch sagen, es liegt aber nicht drin. Was interessant ist, ist, dass die katholische Splitterkirche von Lefebvre, Romkurie, die berichten jetzt davon, was in Iran geschieht, nicht? Das iranische Fernsehen hat einen Dokumentarbericht gebracht über die Wunder von Fatima. Und die iranische Regierung beansprucht Portugal, wo Fatima ist, und sagt, Fatima, weil da waren ja mal die Mohammedaner eine Zeit lang in Portugal und Teilen von Spanien, und sagt, dort ist die Fatima erschienen, die Tochter des Mohammeds. Und diese Sendung hat so Anklang gefunden bei den Iranern, dass sie zweimal noch ausgestrahlt wurde. Dann haben Tausende Visa beantragt, um nach Lissabon zu wallfahrten. Die wollen jetzt nach Fatima. Fatima ist in den Bergen von Lissabon und wollen dorthin wallfahrten. Ja, dann zu guter Letzt kam noch der indische Präsident und der ging auch nach Fatima, um dort zwei Kerzen vor der Statue anzuzünden und sagte, diese Erscheinung ist eine indische Göttin. Und da hat er nicht falsch, es geht um die Himmelskönigin. Und es streiten sich die Außenministerien des Vatikans und des Irans, wer es jetzt ist, und Indien mischt sich auch ein. Und der Papst betete, dass Asien und die ganze Welt kennt doch dich, Mutter Gottes. Du bist der ganzen Welt doch nicht unbekannt, hilf uns. Ja, das geht jetzt weiter. Und der General, der damals die Mohammedaner aus Portugal vertrieben hatte, bekam vom König von Spanien ein Geschenk angeboten. Und da hatte sich eine junge Mohammedanerin, die noch im Lande waren, die gefangen gehalten waren, gewünscht als Frau. Und die musste katholisch werden und ihn dann heiraten. Also der König von Spanien hat ihm die Frau gegeben. Aber die Frau starb im blühenden Alter. Für sie war das nicht leicht, als Mohammedanerin nun einen Feind zu lieben, zu heiraten, zu lieben. Sie starb bald einmal. Und dann, so sagt die Geschichte, was wahr ist, hat man die oben begraben, damit die Katholiken nicht auf den Gedanken kommen, diese auch noch anzurufen. Und allmählich hat sich ein Kult entwickelt zu dieser Fatima. Und man nimmt an, dass es tatsächlich diese Fatima von Mohammed ist, die da erscheint. Natürlich wehrt sich die Kirche. Und jetzt im Moment ist ein Durcheinander, keiner mehr weiß, wer sie ist. Und jetzt erscheinen in Korea und im fernen Osten eben Maria-Erscheinungen. Man sagt Maria, es sind Erscheinungen, aber man weiß nicht, wer es ist. Ihr Lieben, wenn das Maria wäre, dann wäre Maria allgegenwärtig. Versteht ihr? Gott allein ist allgegenwärtig. Ich kann nicht in jedem Land zur gleichen Zeit zu der Maria beten, wenn sie jetzt die Maria wäre. Das ist gar nicht möglich. Und da sollten die Katholiken merken, welchen Schwindel das Ganze ist. Das kann man ja nicht. Nur Gott ist allgegenwärtig. Nur zu ihm kann man zu jeder Zeit beten. Und dann hat diese Erscheinung immer andere Gesichter und andere Namen. Oder dann heißt sie die Madonna von Fatima, die Madonna von Częstochowa, die Madonna von Guadeloupe, die Madonna von Lourdes und die Madonna von Lissabon. Immer sieht sie anders aus. Und dann jetzt von Medjugorje in Bosnien-Herzegowina, sie bringt ständig Botschaften, seit 20 Jahren jetzt, da war ich noch in der charismatischen Bewegung. Und als sie 3, 4, 5 charismatischen Kindern erschienen, da waren wir sehr glücklich. Aber jetzt sagen diese Katholiken, die sich von Rom trennen, das sind ja mehrere Millionen, weil sie sagen, der Papst ist der Antichrist, gell? Das sind vor allem Theologen, ältere Herren. Und die Trenze, die sagen, diese Madonna da in Bosnien, das ist eine Schwarzbase. Weil sie sagte, eine der letzten Erscheinungen, die Moslems, die Buddhisten und die Christen sind alle meine Kinder. Es ist egal, was man isst. Ja, damit hebt sie das Evangelium auf. Und ich meine, da sollten jetzt, da reisen Millionen jedes Jahr hin. Diese Leute müssen jetzt verstehen, das wird ja eine Schwarzbase. Das hat nichts mit der Maria, der Bibel zu tun. Denn Gott lehrt ganz was anderes, als dass die Muslimen, die Buddhisten, alle sind meine Brüder. Gell? Das entspricht der Ideologie des Papstes jetzt. Wir machen alles von der Weltbruderschaft. Und der Papst hat jetzt den Kardinal, den kenne ich noch persönlich, Paolo Maria Hinilica, der war bei uns oft im Kloster, beauftragt, überall in der Welt die Mariologie, das Wallfahrten und die Weihe an die Mutter Gottes, überall zu vollziehen. Und er sagt hier klar und deutlich, bald brechen schwere, unheimliche Zeiten ein. Die Apokalypse steht bevor und er sagt, nur die Mutter Gottes kann retten. Jetzt, wenn die schweren Zeiten kommen. Und ja, es ist eigenartig, was er sagt. Die Mutter Gottes wünscht in Fatima im Namen Gottes als einzig wirksames Heilsmittel für die Bekehrung Russlands und der ganzen Welt die Weihe an ihr makelloses Herz. Sie ist die Sündenlose. Ja, es gäbe noch manches zu sagen in diesen Dingen. Darf ich doch sagen, wer Maria liebt, wird auf Jesus hören. Denn in der Hochzeit zu Kana hat sie gesagt, was er euch sagt, das tut. Gern. Ihr Lieben, ich möchte das allen Katholiken sagen. Ich war ein brennender Mutter Gottes verehrer, bis ich durchschaut habe, dass dies eine dämonische Sache ist, dass das gar nicht die Maria ist. Und dann habe ich die Maria neu gefunden in der Bibel, die wirkliche Maria, die auch in diesem Kampf stand zwischen der Priesterschaft und Jesus und sich entschieden hatte. Schauen wir auf das Beispiel dieser Maria. Sie hat Gottes Wort gehört, befolgt, so konnte sie Christus gewähren. Das ist die wahre Maria. Ich bin jetzt gerade dran, ein Buch zu schreiben, aber so viel Material, es gäbe fast einen Atlas über Maria. Aber ich möchte Katholiken helfen, dass sie dem Beispiel Marias folgend ganz sich entscheiden für Jesus und alles auf sich nehmen. Die Legende sagt, dass Maria in Ephesus gestorben ist. Es könnte möglich sein, die sind ja alle verjagt worden aus Jerusalem, gell? Da kann es möglich sein, es könnte stimmen. Es wird ja heute auch in Ephesus die Maria verehrt, ihr Todesort, wo sie gestorben ist. Aber die Kirche lehrt, nach dem Tode ist sie gleich wieder mit dem Leibe verwandelt worden und in den Himmel aufgenommen worden. Und das beten die Leute, den Rosenkranz beten, im sogenannten dritten glorreichen Rosenkranz. Das sind 10 Gesetzlein, also 5 mal 10 und in den letzten 2 betet man, der dich, O Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat und der dich, O Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Nach katholischer Lehre wurde Maria in den Himmel aufgenommen, dann haben Jesus, der Vater und der Heilige Geist sie zur Königin des Kosmos und des Weltalls und aller Menschen gekrönt, zur Mutter der Menschheit gemacht. Und der jetzige Papst schreibt in seinen Artikeln immer wieder, sie ist die Mutter der Menschheit. Und wenn er in ein Land geht, Dann küsst er den Boden. Früher ist er auf die Knie gegangen, jetzt bekommt er eine Schale. Das ist immer ein Weiheakt. Er übergibt das Land der Himmelskönigin. Und so sagt er, Maria ist die Mutter aller Völker und ist in Amsterdam als solche erschienen, hat sich ausgegeben als die Mutter aller Völker. Ja, jetzt wollen wir, Lieben, wirklich so auf Gott hören, wie es Maria getan hat, und seine Gebote ernst nehmen. Dann kann er auch uns gebrauchen, um zu wirken. Gerne.